Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Rainer Markus Walter und ich begrüße alle geneigten Hörer zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Unser heutiger Gast ist ein leidenschaftlicher Verseschreiber, ein versierter Kinder- und Jugendbuchautor und seit noch nicht so langer Zeit durch mörderische Ulm-Geschichten und einen Hamburg-Roman auch als Autor für erwachsene Literatur bekannt. Wie es kommt, dass er die Höhen der Schwäbischen Alb gegen das flache Norddeutschland eingetauscht hat, warum er sein Studium nicht zu Ende brachte, wie man für Kinder schreibt und warum es in und um Ulm so mörderisch zugeht. Davon erzählt er uns in den kommenden 60 Minuten. Wenn ich er sage, dann meine ich den Autor Werner Färber. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Werner.
Ja, moin aus Hamburg und an alle Ulmerinnen und Ulmer, die ich früher mal kennt habe.
Ja, man merkt schon, da ist der Background vorhanden. Werner, du bist heute tatsächlich extra wegen dieser Sendung jetzt den langen Weg von Hamburg hierher angetreten, oder wie?
Ja, ich bin heute früh recht wacker aufgestanden, um den vereinbarten Termin einzuhalten. Ich habe ja gesagt, wenn ich das zusage, komme ich auch. Ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht noch eine Nebenbeilesung abfällt, aber hat sich nicht ergeben. Jetzt bin ich exklusiv für diese eine Stunde hier im Radio.
Da freuen wir uns natürlich sehr. Herzlichen Dank fürs Kommen. Werner, wenn du so lange auf Reisen bist, arbeitest du ja sicherlich auch. Nutzt du diese Zeit dann auch schon, um zu schreiben?
Ja, heute war ich gleich mit Einsteigen in Zug dabei, an meinem nächsten Roman die Korrekturen zu lesen. Zu 99% fertig bin ich am letzten Wochenende geworden und Zugfahren ist dann ideal. Da setze ich mich an Rechner und lese das Ganze nochmal gründlich durch, merke, was ich da seitenweise für einen Mist geschrieben habe und korrigiere wild drin rum. Aber hat ganz gut geklappt heute.
Neuer Roman, sagst du, ist auch schon wieder in der Mache. Also das ist dann jetzt schon wieder irgendwas mit Lokalkolorit?
Ja, der erste Vollroman, die Ulmer sind ja Kurzgeschichten, der erste Vollroman heißt Baumkiller, ist im Juli erschienen und ich durfte gleich den zweiten schreiben, bevor der erste überhaupt veröffentlicht war, hat mich sehr gefreut. Der wird dann Alsterwasser heißen, was ins Süddeutsche übersetzt so viel wie Radler ist, aber eben die Doppeldeutigkeit hat, dass der Hamburger Binnensee die Alster auch Wasser führt und dieses Wasser ist dann irgendwo in Körperteilen, wo es nicht so richtig hingehört.
Okay, aber darüber eventuell ganz zum Schluss noch was. Wir haben 60 Minuten vor uns. Möchten wir dir natürlich auch ein bisschen über deine Biografie reden und wie du eigentlich von der Schwäbischen Alb hoch nach Hamburg gekommen bist. Jetzt reisen wir erstmal in die 60er Jahre. Da hast du deine Jugend auf der Schwäbischen Alb verbracht und zwar in einem Ort namens Wassertrüdingen. Trüdingen.
Da muss ich gleich korrigierend reingrätschen.
Okay.
Wassertrüdingen ist mein Geburtsort, der liegt noch im Fränkischen.
Ach so, okay. Ich habe mich nämlich schon gewundert, wo das eigentlich ist.
Ja, wenn Kinder mich fragen im Rahmen von Schullesungen, dann sage ich immer, es gibt immer noch den Dirke-Atlas oder einen schönen Computer, wo man das gucken kann. Aber Wassertrüdingen liegt im Fränkischen und da haben mich meine Eltern im Alter von etwa 2,5 Jahren auf die Schwäbische Alb nach Laichingen.
Nach Laichingen, entführt. Okay. Laichingen, wie viel hast du davon mitgekriegt? Hast du da deine
volle Kindheit und Jugend? Ich bin da in allen Schulen gewesen, von der Grundschule bis zum Abitur. Hab von dort aus auch noch meinen Ulmer Zivildienst dann betrieben, also bis zu meinem 20. Lebensjahr.
Mhm. Zivildienst, was hast du gemacht?
Kinder durfte ich fahren, auf der Alb einsammeln und dann nach Böfingen fahren. 9 Kinder hatte ich im Bus als 19-Jähriger verantwortungsvoll diese Aufgabe. Ja. Ich finde sie hoch aufgehängt und habe mich damals schon gewundert, dass man mich das machen lässt.
Ja, gut. Im Zivildienst wurden, glaube ich, viele junge Menschen mit sehr großen Aufgaben versehen. Wenn es der Sache dienlich war, also wenn es nicht geschadet hat, wenn nichts passiert ist, ist ja alles gut gegangen.
Also den Kindern ist nichts passiert und ich habe da Erfahrungen gemacht, die waren für mich rückblickend mein Leben lang prägend.
In deiner Biografie ist nachzulesen, dass du schon recht früh mit dem Schreib- und Erzählvirus infiziert worden bist und dass deine Schwester auch was damit zu tun gehabt hat. Wie denn, was denn?
Ja, wir waren 3 Jahre auseinander, sie die Ältere. Und als wir noch in einem Zimmer übernachteten, da hat sie immer als die große Schwester dem kleinen Bruder Geschichten von den Tieren, die nachts ins Zimmer kommen, erzählt. Mit verstellten Stimmen. Kleine Fiepsemaus und der große Elefant. Und ich habe es natürlich immer angezweifelt, Licht angemacht und dann waren sie alle weg. Aber das hat meine Schwester, erinnere ich mich sehr gut dran, lange Zeit mit mir gemacht und ich glaube, sie ist mit dran beteiligt, dass ich irgendwann auch erzählen musste.
Das ist ja irgendwie in Fleisch und Blut übergegangen. Und du hast dann bereits während deiner Schulzeit, habe ich gelesen, unter anderem auch für die Südwestpresse und die Schwäbische Zeitung in Ulm geschrieben. Was hast du denn da abgeliefert?
Ja, ich durfte als 14-Jähriger für meinen Sportverein. Der ältere Sportler ist weggezogen, der das bislang gemacht hatte. Der ist studieren gegangen. Und dann hatte mein Trainer die kühne Idee, dass ich, der ich damals auch schon für die Schülerzeitung schrieb, jetzt für die richtige Zeitung die Sportberichte schreiben sollte.
Ja, was war das für ein Verein?
Der TSV Leichingen gibt es immer noch, okay. Mit einer Turnabteilung, in der ich, 10 Jahre lang versucht habe, Salti zu schlagen und Flickflack zu machen. Und da durfte ich dann sonntags nach den Wettkämpfen mich immer an die Schreibmaschine setzen. Und da war ich als Jugendlicher natürlich 5 Zentimeter größer, als das dann am Montag in der Zeitung kam.
Okay. Davor hast du gerade gesagt, hast du für die Schülerzeitung geschrieben. Schülerzeitung, das war ja waren das? Die 60er Jahre waren das, oder?
Das waren dann schon die 70er.
Ja, 70er, da war das ja recht progressiv.
Da war
eigentlich
das sehr populär. Manche wurden damals auch noch konservativ verboten und zensiert. Wir durften eigentlich alles schreiben, was wir so von uns gegeben haben, aber ich glaube auch nicht, dass bei uns jetzt in unserer Schule die revolutionären Charaktere so wie Pilze aus der Erde geschossen waren. Nee, das war schon alles sehr ländlich, gediegen, brav und deswegen wurden wir, glaube ich, auch nie zensiert. Hm.
Hast du auch nichts Böses geschrieben oder so über deine Lehrer?
Ja, man hat die Lehrer natürlich durch den Kakao gezogen. Ja. Das durfte man auch damals schon. Manche haben dann schräg geguckt, aber es war uns auch egal.
Und dann war das wahrscheinlich klar, dann wolltest du unbedingt Journalist werden. Du hattest jetzt deine Zeilen gelesen in der gedruckten Zeitung. Wow, ne? In 2 sogar.
Ne? Ja, das hat mich richtig gehend, wie man damals auch ganz populär sagte, angefixt. Das war ja auch die Zeit der Drogen, um die ich zum Glück rumgekommen bin, als brave Provinzseele. Und das Veröffentlichen dieser Sportartikel, ich wollte ernsthaft Sportjournalist werden, habe mich beworben und kein Ausbildungsplatz weit und breit.
Ja, das wäre ja eigentlich so ein richtig klassisches Volontariat gewesen, ne? Also gab es ja damals auch schon.
Genau.
Und die Blätter, die Blöden, die wollten die alle nicht.
Die Blätter wollten mich nicht. Radio hatte ich angeschrieben, weil ich auch diese ganzen Radioreporter, Fußball, das fand ich großartig, wie die 90 Minuten lang brannten und die Spiele einem vor die Augen holten, obwohl es nur über die Ohren ging. Hat mich fasziniert und dann war ich auch bitterbös enttäuscht und sehr ratlos, als es nicht geklappt hat.
Hast dir das also eingestehen müssen, okay, die wollen mich nicht, also die Radiolandschaft war dann damals auch noch nicht so breit gefächert, also den Privatradio gab es ja in dem Maße noch nicht, das war eben SWR damals, ne?
Oder das, SWF? Nee, das SWF. Südwestfunk hieß er damals noch, bevor er zusammen, und ich war ja im Sendegebiet vom SDR, vom Süddeutschen Rundfunk.
Okay.
Ja. Bayerische Rundfunk war nicht weit, Leichingen hat auch auf der Schwäbischen Alb natürlich auch sehr bevorzugten Empfang gehabt. Wir haben aus Österreich, Schweiz, Bayern, überall die Sender über Air Luftantenne gut reingekriegt. Aber wie gesagt, die wollten mich nicht und eine Alternative hatte ich beruflich zu dem Zeitpunkt nicht im Kopf.
Es hat also nicht geklappt damit und dann wurde es ein ganz anderes Studium, nämlich das zum Lehrer, ne?
Wenn ich das richtig... Klassisches Verlegenheitsstudium. Ja. Freunde von mir gingen an die Uni, haben Lehrer angefangen und was machst du? Gehst du an die Schule, wolltest du nie wieder hin? Da gehst du halt trotzdem an die Schule, wirst du Lehrer. Sehr halbherzig angefangen.
Sehr halbherzig. Du bist in Freiburg gelandet.
Ja, das war wiederum klasse. Freiburg hat mir ungeheuer viel gebracht. Aber das Lehramtsstudium war für mich eigentlich vom ersten Semester an, ich habe brav studiert, habe alles erledigt und nichts schleifen lassen. Aber nach 6 Semestern war für mich klar, die Nummer ist durch, das machst du nicht zu Ende.
War das die Zeit, in der du auch Kontakt zum Radio, wir hatten ja im Vorgespräch mal drüber gesprochen, du hast ja auch Bezug zu Radio Dreieckland gehabt.
Damals noch nicht. Das hat dann noch mal ein paar Jahre gedauert. Ich bin dann ein Jahr nach Schottland, auch ein großartiges Jahr, noch als Assistant Teacher, als Hilfslehrer.
Also das war noch im Rahmen des Studiums.
Ja, ich habe die Zwischenprüfung abgelegt, damit ich da ein Jahr lang ins Ausland konnte. Okay. Das war sehr eigennützig gedacht, gebe ich uneingeschränkt zu. Und dann kam ich zurück über die Station Hamburg 2 Jahre und dann danach ging ich noch mal nach Freiburg mit meiner inzwischen Frau, Barbara Mossmann. Und da hat sich dann der Kontakt auch zu Radio Dreieckland, dem ersten legalen Sender, freien Sender in Deutschland war das wohl. Und haben vorher schon 10 Jahre illegal gesendet, eben als Protestsender für die politische Bewegung da gegen Kernkraftwerk und was weiß ich für Industrie im Dreieckland eben. Und da habe ich dann nach 87, 88 habe ich Kindersendungen, Radio Knallbonbon hieß das damals, haben wir die Sonntagskindersendung mit mehreren Kolleginnen und Kollegen. Jeden Sonntag eine Kindersendung.
Okay. Wie es dazu kam, da will ich später nochmal darauf eingehen, weil ich glaube, da war ja der Einfluss einer dir sehr geschätzten Dame nicht ganz unwesentlich, wie du auf diesen Kinderfilm gekommen bist. Also, ich sag's uns mal so. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz die Kurve zurücknehmen. Du hast nämlich gesagt, du warst in Schottland.
Ja.
Das finde ich eigentlich ganz spannend. Du hast also so gut Englisch gesprochen, dass du in England schottischen Kindern was beibringen konntest.
Nein.
Nicht.
Man lernt an der Universität durchaus Englisch. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber das gesprochene Englisch und das gehörte Englisch, das lernt man in der Regel wirklich im Land. Und die ersten 3 bis 6 Wochen, würde ich mal sagen, haben mich die schottischen Schülerinnen und Schüler ordentlich verarscht. Dann allmählich habe ich ein Gehör gekriegt, auch für den harten schottischen Dialekt. Und dann habe ich eben verstanden, wenn sie mich auf die Schippe nahmen und ihnen das dann auch zu verstehen gegeben. Das war für mich ein klasse Jahr. Ich hatte 2 Schulen. Ich hatte alle Freiheiten, mit denen irgendwie in irgendeiner Form Deutsch zu machen.
Du bist dann quasi auch Deutschlehrer gewesen.
Ich habe da Deutsch unterrichtet.
Aha, okay.
Ja.
Das verstehe ich.
Englisch unterrichtet? Nee. Ich habe dann so weit in diesem Jahr Englisch gelernt, dass mich am Ende des Jahres die Leute fragten, aus welcher Ecke ich denn komme. Und da war ich natürlich auch schon wieder 7,5 Zentimeter
größer.
Oder knapp 2 Inches größer als ich eigentlich durch die Gegend laufe.
Nee, ich habe deswegen gefragt, weil ich kann mich erinnern, so, ich weiß nicht, wie das heute ist, es hat sich ja doch sehr, sehr, sehr vieles geändert, aber es war ja so eine ganz klassische Kombination, war ja Deutsch und Sport.
Ja.
Das war also der Klassiker. Es hätte ja sein können, dass du da mit denen geturnt hast.
Ich habe damals sehr viel Sport betrieben, aber mit den Lehrern. Okay. Wir haben in der Gym alle möglichen Sportarten dann gemeinsam in der Freizeit gemacht.
Danach bist du in Hamburg gelandet. Wie kam der Schwabe nach Hamburg?
Ja, der Schwabe kam nach Hamburg, weil er sich gedacht hat, wenn du jetzt einen Studienortwechsel machst, vielleicht doch noch das halbherzige Studium Englisch und Sport zu Ende führen. Aber ich war 2 Tage an der Universität und habe gesehen, nee, ist nicht mein Ding. Und dann ging es los mit der Umorientierungsphase. Was machst du denn jetzt? 23, 24 inzwischen, immer noch kein konkretes Berufsziel vor Augen. Was machst du jetzt?
Und dann hast du einen Menschen kennengelernt, der dein Leben nachhaltig verändert hat.
Das kann man durchaus so sagen. Barbara Mossmann, meine inzwischen längst Frau und Mutter unserer Tochter. Sie ist Bilderbuchkünstlerin, damals gerade fertig gewesen mit ihrer Ausbildung. Und die Frau kann großartig zeichnen und malen. Sie hat in dreistelliger Anzahl Kinderbücher illustriert und gemacht und auch getextet. Und ihre Bilder und meine Schreiblust, die ich ja durchaus hatte, ich wollte ja Journalist werden, die haben sich dann verknüpft. Die Bilder haben mich angeregt, mit ihr zusammen Geschichten zu schreiben, meine ersten eigenen Geschichten zu schreiben. Und plötzlich ging der große Kronleuchter über meinem Kopf auf. Hey, warum nicht Kinderbuchautor?
Und der Kronleuchter ist angeblieben?
Der ist dann
angeblieben. Wie kam es dann? Also man entscheidet sich dann plötzlich, also warum nicht Kinderautor, Kinderbuch oder Autor? Damit ist ja nur ein Gedanke gefasst, aber noch nicht mehr.
Ja, das war dann eben, bei meiner Frau war das Berufsziel seit dem 16. Lebensjahr klar. Sie wollte Kinderbuchillustratorin werden. Und in ihrem Fahrwasser eben habe ich die große Lust dann auch bekommen, das auf schreibende Weise eben Autor zu werden für Kinder. Und dann hat der Kronleuchter noch einige Male mächtig geflackert, aber er brannte dann immer mehr. Und nach 6 Jahren Anfangsversuchen, da ging es dann los, dass ich keine Nebenjobs mehr irgendwie im Buchhandel oder sonst wo hatte, sondern nur noch geschrieben habe.
Du hast deinen Verlag relativ schnell gefunden in dem Fall, oder?
Wir hatten erstmal Glück. Über meine Frau Barbara Mossmann haben wir ein Bilderbuch angeboten, das dann angenommen wurde. Dann kam ein zweites Bilderbuch. Dann durfte ich meinen ersten Prosatext veröffentlichen als Kinderbuch ab 8. Die sind ja kategorisiert ohne Ende. Ab 7,5, ab 7,75, ab 8. Finde ich übertrieben, aber es war und ist so. Und dann war ich irgendwie mit dem Fuß drin und nicht mehr bereit, den Fuß aus der Tür zu nehmen.
Und das war dann, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, wo wir vorher schon mal waren, das war dann auch die Zeit, in die dein Radio-Engagement fiel. Also so kam es dann auch dazu, dass du bei Radio Dreieckland plötzlich eine Kindersendung oder Kinderstunde? Oder?
Ja, ne, Kinder machen Radio für Kinder. Ich habe betreuend natürlich die Sachen irgendwie zurechtgelegt und geholfen, aber die Texte waren dann von den Kindern, die Sketche waren von den Kindern, die haben die Musik rausgesucht, die haben selbst Klavier gespielt, live, und war wirklich von Kindern für Kinder. Das war noch in der Phase, dass es angefangen hat, da gab es dann Fördermittel von der Stadt, dass ich das betreuen durfte, und dann gab es keine Fördergelder mehr, dann habe ich es noch 2-3 Jahre weitergemacht, weil es einfach so schön war. Und da hatte ich dann den Kontakt zu dem Freien Radio Dreieckland in Freiburg.
Wie lange war die Zeit insgesamt?
Wow, lass mich zurückdenken. 6 Jahre, 7 Jahre?
Doch so lange?
Ja, doch.
Immer kontinuierlich Sendung? Jede Woche?
Nein, wir waren zu viert. Ich war so ungefähr alle 5-6 Wochen mit meiner aber festen Kindergruppe dran. Die hatte ich fest, die anderen hatten auch ihre Gruppen. Und ich hatte meine St. Georgener in Freiburg. So alle 5-6 Wochen waren wir dran.
Okay, und was hast du sonst noch gemacht damals in der Zeit? Auch schon verstärkt geschrieben?
Geschrieben hauptsächlich, das war das Zentrale. Nebenjob im Buchhandel, Kinder-Jugendbuchhandel in Freiburg. Der hat in dem Jahr aufgemacht, als ich zu schreiben anfing. Einer der ersten Kinder-Jugendbuchhandlungen auch in der ganzen Republik. Fundevogel, darf ich hier ja sagen, ist ja in Ulm jetzt nicht unbedingt die böse Werbung. Fundevogel in Freiburg. Da habe ich auch 5-6 Jahre lang nebenerwerbsmäßig noch Geld verdienen müssen, ehe es dann tatsächlich mit Lesungen und dem Schreiben reichte, um allein von diesem Beruf leben zu können.
Du bist dann zwischendurch auch nochmal in London gewesen, gell?
Das war dann Familienplan, auch verbunden wieder mit Umzugsplänen. Unsere Tochter war natürlich sauer mit ihren 9 Jahren. Ja, ich will nicht weg von Freiburg. Konnten wir auch verstehen, aber als wir dann in London ein Jahr, nein, ich will nicht weg von London. Aber schließlich sind wir als Familie und jetzt schon seit fast 20 Jahren in Hamburg gelandet nach dem Jahr, Familienjahr in London.
Das war dann im Sommer 96?
95, 96 ja. Waren wir dort, ja.
Und dann, seit da bist du in Hamburg,
ja? Hanseort, ja.
Und hast in der Zeit dann auch dich irgendwann mal langsam vorsichtig wegbewegt vom Kinder- und Jugendbuch?
Ja, das dauerte noch lang. Erst kommt noch der Zwischenschritt zu den Jugendlichen. Ich habe einfach gemerkt, die Älteren interessieren mich auch. Habe über unsere Tochter damals im Jugendalter plötzlich den Stoff für Jugendliche vor Augen gehabt, wenn da Kohorten ihrer Freundinnen und Freunde durchs Haus zogen. Dann kam das Jugendbuch und jetzt eigentlich erst seit 1,5, 2 Jahren Roman, Prosa.
Das ist noch alles sehr frisch.
Das ist sehr frisch. Die Gedichte für Erwachsene sind 3, 4 Jahre alt und Prosa für Erwachsene ist jetzt gerade mal ein Vierteljahr alt, dass sie erschienen sind.
Okay, ja, und genau da, jetzt haben wir fast eine halbe Stunde über deine Biografie gesprochen. Ja, so schnell geht's dann doch.
Bin ja auch schon älter.
Ich würde sagen, jetzt wenden wir uns langsam deinem schreiberischen Schaffen mal konkreter zu. Bevor wir jetzt die nächste Musik hören, du hast auch viele hübsche Bücher vor dir liegen. Magst du nicht irgendwo mal ein paar Zeilen uns vorlesen? Vielleicht so ein kleines kurzes Gedicht oder Verse? Ich bin da immer so ein bisschen unschlüssig, wie ich es nennen soll.
Ja, ich bin mir selber auch unschlüssig, weil Lyrik ist immer gleich so, dass alle Leute erschrecken. Das ist was ganz, ganz Hochtragendes. Da haben wir Respekt vor. Ich nenne es jetzt schon seit langer Zeit Spaßlyrik und das nimmt dann auch die Vehemenz und die Wucht des Dramatischen. Wobei es manchmal schon recht dramatisch in meinen Gedichten herkommt. Ich lese mal das Gedicht, das bei der ersten Kurzgeschichte hinten angehängt ist, aus Wer mordet schon in Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Das Gedicht heißt Die letzte Fahrt. Ein Senior mit gut 80 Jahren steuert sein Auto übers Land. Die Leidenschaft, sehr schnell zu fahren, treibt ihn übern Fahrbahnrand. Auf dem Acker, der gestoppelt kommt, koppheißt er zum Halt. Es lag am Tempo, welches doppelt so hoch war wie der Senior alt.
Da ist jeder Geschichte auch ein Gedicht angehängt. Das haben wir jetzt gerade gehört. Das war das Gedicht zur ersten Geschichte. Was ist denn zuerst da, der Reim oder die Geschichte?
Bei diesem Buch speziell waren es zuerst die Gedichte. Da habe ich noch überhaupt nicht dran gedacht, dass ich kriminelle, mörderische Kurzgeschichten schreiben könnte oder wollte. Das war ein sehr wunderbarer, angenehmer Zufallskontakt über einen lieben Freund und Kollegen. Der hat von mir gewusst, dass ich irgendwann mal was für Erwachsene auch versuchen möchte und hat gesagt, probier's mal bei Gmeiner. Und so kam ich zum Gmeiner Verlag. Die liegen in Süddeutschland, in Meßkirch haben die ihren Sitz. Und da wollte ich auch, das war natürlich auch mit Bedacht, Meßkirch, Süddeutschland, wie kommst du in Kontakt mit dem Verlag? Ach ja, Ulm, du hast ja auf der Schwäbischen Alb gelebt. Schlag doch mal, wer mordet schon in Ulm, um Ulm und um Ulm herum vor? Und im zweiten, dritten Gespräch ließ sich die Programmleiterin sofort drauf ein, als ich vorgeschlagen habe, ich dichte und reime auch sehr gern, mir liegt sehr viel an meiner Spaßlyrik, darf ich an jede Kurzgeschichte ein Gedicht hängen.
Ungewöhnlich?
Ja.
Kurzgeschichten und Reime, also im Prinzip zweimal komprimiertes Kurzsein.
Ja, das finde ich auch höchst attraktiv. Ich schreibe seit Kinderautorzeiten auch immer gerne die kürzesten Geschichten. Da gibt es Geschichten, die sind eine Dreiviertel Manuskriptseite lang. Und in dieser kurzen Form was aufs Papier zu bringen, wo man als Leserinnen und Leser am Ende denkt, ja, ich habe da eine kleine Welt kennengelernt. Ich finde das faszinierend, den Versuch zu starten, das zu erreichen.
Du hast ja noch eine andere Reihe, habe ich gesehen, die ging im Ganzen, glaube ich, auch voraus. Die heißt Ungereimtheiten.
Meine Ungereimtheiten, Heinz Erhardt sei gesagt, habe ich das angelehnt, dem großen Heinz Erhardt. Der hat auch Ungereimtheiten und in diesem Stile reime ich auch gerne, unter anderem, deswegen habe ich sie so genannt, auch meinen kleinen Selbstverlag, Ungereimtheiten Verlag, für Kinder, für Erwachsene, für alle habe ich da was zu bieten.
Die Ungereimtheiten lassen wir jetzt mal beiseite. Ich möchte jetzt ganz straight in die Richtung gehen deines Ulm-Buches, von dem du vorher zumindest schon mal ein Gedicht zitiert hast. Und wenn wir dann ein Auto da haben, dann freut es mich doch auch immer, wenn wir zumindest ein bisschen was von ihm vorgetragen bekommen. Würdest du uns jetzt eine deiner Geschichten, du kannst sie natürlich nicht ganz vortragen, weil sie sind dann doch länger, so kurz sind sie dann doch wieder nicht, ne? Aber du hast vorher gesagt, du hättest da was auf der Pfanne, du könntest dir vorstellen, zumindest eine ein bisschen komprimierte oder zumindest ein paar Seiten davon vorzulesen. Ich würde jetzt sagen, ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt dafür, bevor wir nachher einfach mal generell über das Buch und die Entstehungsgeschichte sprechen.
Ja, gerne. Die Kurzgeschichte, das ist die letzte, sie heißt Wer mordet schon in Ulm? Und folgende Situation, in der Fischerau hier in Ulm, Manuela liegt im Bett, sie hat versucht mit einem Glas Trollinger noch den Tatort am Sonntagabend zu gucken und ich steige da ein paar Seiten später in die Geschichte ein. Schritte, Dielen knarren, die Türklinke senkt sich. Sie hält den Atem an. In Schockstarre beobachtet sie, wie sich ihre Tür einen Spalt breit öffnet. Ein länglicher Gegenstand wird durch den Spalt geschoben. Sie traut ihren Augen nicht. Das Ding sieht aus wie einer dieser Schalldämpfer in Krimis. In einer populärwissenschaftlichen Magazinsendung hat mal einer erzählt, dass die aufgeschraubten Zylinder gar nicht viel bringen. Dieses leise Plopp, Plopp, so der Wissenschaftler, dass man in Filmen häufig hört, hätte mit der Realität nichts zu tun. Wieso denkt sie jetzt an sowas? Ist ihr Gehirn auf Autopilot? Nein, im Panikmodus, sonst würde sie längst um Hilfe schreien. Der Eindringling hebt die Hand. Ganz ruhig, dann passiert dir nichts. Ich hab nichts, nur ein paar Euro in mein... Sei still! Zischt er, die Waffe auf ihren Kopf richtend, fischt er mit der freien Hand ein Bündel bunter Plastikbänder aus der Jackentasche, Kabelbinder, er wirft sie aufs Bett. Mach dir einen um die Füße. Ohne den Blick von ihm zu wenden, ertastet sie einen Kabelbinder, legt ihn sich um die Fußknöchel, schafft es jedoch aufgrund ihrer zitternden Hände nicht, die Spitze des Plastikbandes ins dafür vorgesehene Loch zu schieben. Mach! Ich versuch's ja. Ich zittere nur so. Endlich. Mit einem Ratsch zieht sie den Kabelbinder fest. Fester, als sie sich vorgenommen hatte. Wie kann sie nur so blöd sein und das Ding selbst so stramm ziehen? Jetzt mach einen ums Handgelenk. Nicht so fest. Damit du noch einen zweiten drunter schieben kannst. Sie folgt seinen Anweisungen, schiebt auch den zweiten Kabelbinder unter dem ersten durch. Dreh dich um. Was haben Sie vor? Umdrehen, verdammt! Mach, was ich sage, dann passiert dir nichts. Sie wälzt sich auf den Bauch, dass sie davon ausgeht, dass er genau dies von ihr wartet, legt sie freiwillig die Hände auf den Rücken, bevor er auf die Idee kommt, sie grob nach hinten zu zerren. Er kniet sich aufs Bett, legt den zweiten Kabelbinder um das freie Handgelenk, lässt beim Festziehen so viel Spielraum, dass die Blutzufuhr in die Hände nicht abgeklemmt wird. Beinahe empfindet sie so etwas wie Dankbarkeit.
Jetzt war es schon ziemlich unheimlich, es war sogar gesagt ulmheimlich in Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Da herrscht nämlich unheimliche Stimmung in deinem letzten Buch, ob Mord aus Notwehr, Psychose, Neurose, Ver- und Überdruss oder gar Lust am Töten, keiner ist mehr sicher. Ist die fitte Oma Mendle Opfer oder Täterin? Was findet der Hund von Carmen im Haus ihres Vaters? Flammt die alte Liebe zwischen Polizeiobermeister Joachim Wagner und Hannelore wieder auf? Oder wird sie durch einen grausigen Fund im Keim erstickt? Ulm hat anscheinend doch mehr dunkle Seiten, als man meinen könnte. Zumindest in der aktuellen Krimi-Geschichtensammlung von dir, Werner Färber. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, deine Geschichten ausgerechnet in der Region um Ulm herum anzusiedeln? War es wirklich nur der Hintergrund dieses Lokalkolorits, um an den Verlag ranzukommen, oder war da noch was anderes?
Ja, natürlich. Das eine habe ich vorhin schon erwähnt. Das spielte durchaus in meinen Gedanken mit. Und dann gibt es für mich, wenn ich darüber nachdenke, diese klassische Schiene vom Gmeiner Verlag, 11 Geschichten in einer Region, dann komme ich auf nicht sehr viele Städte in dieser Republik, die ich so gut kenne, dass ich da eine lokal-kolorit-taugliche Sammlung zustande kriege. Das wäre mein geliebtes Hamburg, meine Wahlheimat. Das wäre mein immer noch geliebtes Freiburg, wo ich sehr lange gelebt habe. Und das ist eben Ulm, die schwäbische Ecke, wo ich aufgewachsen, meine Kindheit und Jugend verbracht habe. Und das habe ich mich dann relativ schnell und geradlinig auch für Ulm entschieden.
Okay. Gibt es in diesem teils echt bitterbösen Buch denn Figuren, die tatsächlich in der Region leben, mit denen du auf diesem Weg mal abgerechnet hast?
Könnte man natürlich denken, dass sie Krimi-Autoren Autoren eigentlich immer irgendwelche alten Geschichten ausfechten mit der Vergangenheit. Ja, natürlich habe ich dann Vorbilder, wenn ich einen Charakter mir ausdenke, aber das merken die Leute in der Regel nicht. Ein Geheimnis, ein offenes Geheimnis, was ich auch Kindern zu deren großen Freude immer erzähle: Wenn ich mal einen fiesen, bösen Deppen in der Geschichte brauche, dann wähle ich auch sehr gerne Namen aus dem öffentlichen Leben, dass ich den Vornamen eines Politikers wähle, den ich selber nicht leiden kann oder unerträglich finde. Oder eben auch, wenn ich sehr großartige Personen mir ausdenken möchte, dann nehme ich auch Vorbilder aus meinem Leben, wo ich denke, der Mensch hat es verdient, da jetzt mit einer Namensabwandlung mal in meinem Buch vorzukommen.
Ja, da fragt sich jetzt natürlich, was es mit den Mördern auf sich hat. Welche Seite da zum Tragen gekommen ist.
Alle Ähnlichkeiten sind rein zufällig und vom Autor nicht beabsichtigt. Also die Morde an sich, die da vorkommen, da ist keiner dabei, wo ich irgendjemandem unterstelle, dass er das getan haben könnte oder dass er auch dazu fähig wäre. Das ist keine reale Person, die ich da ins Spiel bringe.
Ja, solche Geschichten stehen jetzt natürlich im totalen Gegensatz zu deiner Kinder- und Jugendliteratur, nehme ich mal an, die du ja jetzt jahrelang, jahrzehntelang fast vorrangig geschrieben hast. Wo liegt es für dich als Autor der größte Unterschied beim Erzählen für Kinder und Erwachsene?
Es ist kein großer Unterschied. Es ist kein Unterschied. Ich habe meine Sprache als Autor, ich habe jetzt 30 Jahre lang geübt, mir diese Sprache so zurechtzulegen, dass ich schreibe wie Werner Färber. Für Kinder ist es nicht so verzwickt, nicht so komplex, nicht so um die Ecke gedacht zum Teil. Für Erwachsene kann ich da bis zur Schulter in Bottich greifen und auch um die Ecke und verzwickt eben auch längere Sätze und Schachtelsätze und so weiter anwenden. Die muss ich mir bei Kindern zum Teil sparen. Aber es gibt da berühmte Vorbilder. Ich habe Englisch eben studiert und da auch solche Menschen, solche Literatur wie von Roald Dahl kennengelernt. Mhm. Großartige Kindergeschichten, großartig gruselige Erwachsenengeschichten von einem denselben Menschen. Das ist dann schon etwas, wo ich großen Respekt vor habe und wo ich denke, versuch's doch mal, vielleicht kriegst du es auch hin.
Mhm. Und wir sind eigentlich schon fast im Schluss, in der letzten Runde. Wir haben Geschichten aus seiner studentischen Vergangenheit gehört, vorgelesen bekommen und über Mörder um Ulm herum geredet. Jetzt habe ich noch eines entdeckt, wie ich bei deinen Sachen durchgegangen bin. Stichwort Aktion Schultüte. Was hat es denn damit auf sich?
Das ist eine Aktion, die ist in Großbritannien seit vielen, vielen, vielen Jahren etabliert und in Deutschland von mindestens 65, 70 Autorinnen und Autoren, Kolleginnen und Kollegen auch initiiert und regelmäßig betrieben. Jedes Kind soll zum Schuljahresbeginn in der ersten Klasse ein Buch in die Schultüte kriegen. Egal, ob es die Fleischersfrau um die Ecke sponsort oder ob ein Elternverein das Geld zusammenkriegt oder die vierte Klasse einer Grundschule den Erstklässlern das dann als Schulstart in die Tüte gibt. Jedes Kind soll ein Buch in die Schultüte kriegen.
Und da bist du mit in einem Ring oder in einer gemeinnützigen Institution oder wie wird das organisiert?
Wir haben es versucht, mal ein bisschen breiter anzustoßen, aber Stiftung Lesen hat zum Beispiel nicht mit richtig so drauf angesprochen, aber hält uns nicht davon ab, dass mindestens 60, 70, wie gesagt, von uns jedes Jahr mindestens eine Schule belesen, also eine Lesung in der Schule veranstalten und dann von unseren Belegexemplaren einen Koffer voll Bücher mitbringen. Und das machen sehr viele von uns sehr regelmäßig. Und ich wünsche mir, dass es die ganze Republik macht und jedes Kind eben zum Schuljahresanfang ein Buch kriegt.
Schöne Idee. Toll, dass ihr es umsetzt und jetzt steht bei dir auch schon wieder im Herbst eine Lesereise an, durch Schulen, wo treibst du dich am meisten rum, wenn du für Kinder und Jugendliche liest? Schulen oder?
Ich bin hauptsächlich in Schulen zu Gast. Die Frederik-Woche in Baden-Württemberg, 2 Wochen sind es genau gesagt, findet statt im Oktober, da bin ich unterwegs. Ich bin in Österreich, in der Schweiz, sogar in die Niederlande verschlägt mich dieses Jahr. Und dann immer wochenweise von Schule zu Schule, von Gruppe zu Gruppe. Und am Ende bin ich platt, aber es wird schön gewesen sein.
In den Niederlanden liest du Deutsch?
Ich bin vom Goethe-Institut eingeladen worden in Schulen, die einen Deutsch-Schwerpunkt haben und lese dort aus Jugendbüchern vor. Also die sind dann schon ein paar Jahre mit Deutschkenntnissen ausgestattet, dass wir uns verständigen können.
Du hast es dann auch. Du schreibst auch so, dass es einfacher zu verstehen ist.
Nee, ich nehme weder bei Kindern noch, da muss ich ganz vehement widersprechen. Ja. Ich nehme bei Kindern und Jugendlichen die Sprache wirklich nicht sehr zurück. Es werden keine Fremdwörter da reingeschmissen ohne Ende, klar. Aber ich bin sprachlich bei Kindern und Erwachsenen nicht weit auseinander. Es ist ein Text, es ist der Werner Ferber-Text. Und die Kinder, die verstehen deutlich mehr, als ihnen oft zugetraut wird.
Wer ist dein Prüfstein? Wer darf als erstes deine Manuskripte lesen?
Ich? Nee, mein wichtigster Prüfstein ist mein eigenes lautes Vorlesen. Wenn ich meinen Text fertig habe, lese ich ihn mir laut vor und merke da noch die ganzen Schwachstellen, die ich beim stillen, leisen Lesen noch nicht gefunden habe. Und dann bei Texten, bei denen ich mir unsicher bin, die liest meine Frau. Die ist ja vom Fach als Bilderbuchkünstlerin und für Kinder Schreibende auch. Und dann kriegt's das Lektorat im Verlag.
Hat deine Tochter früher, wie sie noch jünger war, deine Gedichte vorab gelesen?
Natürlich, die Geschichten auch. Und das ohne Bilder, im Rohtext hat sie die Geschichten gelesen und fand alle Geschichten von Papa immer toll. höchst schmeichelhaft, großartig. Ich freute mich jedes Mal. Aber man darf das nur mit Vorsicht als Maßstab nehmen. Egal welches Probelesekind man nimmt, es ist ein Individuum unter vielen. Und wenn man es ihm persönlich überreicht, das Manuskript, dann hat das schon so eine Wertigkeit, dass eine negative Kritik gar nicht mehr vorkommt.
Okay. Jetzt schreibst du gerade wieder an einem Buch für Erwachsene, hast du gesagt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nächste Kinderbuch kommt bestimmt.
Hab ich fest vor. Ich möchte das eine nicht tun, ohne das andere zu lassen. Nur weil ich jetzt ein Jahr lang durchaus einen Schwerpunkt auf Erwachsenenliteratur gelegt habe, heißt das nicht, dass ich die Kinder- und Jugendliteratur aufhören möchte. Nein, auf keinen Fall.
Okay, wir sind schon ziemlich durch. Ich würde sagen, einen haben wir noch. Ich sage schon mal auf diesem Wege tschüss. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und durfte.
Mir gegenüber saß der letzten 60 Minuten der Autor Werner Ferber. Mein Name ist Rainer Markus Walter und das war die Plattform auf Radio Free FM. Und jetzt hören wir noch ein abschließendes Gedicht, ein Vers oder wie auch immer du das nennen magst.
Ja, ich nenne es nach wie vor gerne Spaßlyrik aus dem Bändchen für Kinder und für Leute, Erwachsene, die das auch noch lesen möchten. Das Gedicht geht gut aus, weil mir ja schon unterstellt wurde, alles wäre fies und böse. Nach Schiller, gekürzte Fassung, die Glucke. Feste scharrend in der Erden blickt sie übern Hof gebannt. Heut soll sie geschlachtet werden. Scharf, das Messer ist zur Hand. Auf dem Hühnerkopfe heiß sieht man schon geperlten Schweiß. Der Bäuerin Suppe gilt's zu loben, wenn fette Augen schwimmen oben. Jetzt so sehr erregten Ganges, während die Frau den Bauern ruft, geh zum Huhne und dann fang es, startet die Glucke in die Luft. Flatter, flatter, hebt sie ab und schwebt. Freude bei der Glucke heute, diesmal wurd sie nicht zur Beute.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.